Heute Morgen wollte ich ein bisschen weitergehen mit dem Thema, was ich gestern gesprochen habe, und auch das erweitern. Und ich wollte das anfangen mit einer Geschichte aus einer neuen Koransammlung, die zum ersten Mal erschienen ist. Von Koansammlung ist gemeint eine Reihe von klassischen Texten aus dem Mittelalter. Im Chinesisch waren die damals. Und die sind eine Kompilation, eine Sammlung von Lehrtexten oder Koans in der Zen-Tradition. Und Koans sind normalerweise inhaltlich Geschichten von Begegnungen zwischen Lehrer und Lehrerin und Schüler und Schülerin. Oder normalerweise ist das, und da drin ist inhaltlich ein wichtiges Thema, so wie jede Teaching Story. Ja? Und wie ich gesagt habe, in der Zen-Tradition, wir haben zwei Hauptpraxis. Eine ist Koan-Praxis und das andere ist der Praxis der Shikantaza, was ich bald erklären werde. Und die sind nicht gegenseitig, sondern sie gehen zusammen. Man lernt beide, wenn man Zen praktiziert. Die klassische Sammlung, die am meisten benutzt sind etwas, der heißt der Mummankan, das ist der Tor ohne Tor. Dann die Higikan-Roku, das ist die Sammlung der blauen Klippen, in English we say the Blue Cliff Record. Der dritte ist der Shoyoroku, das ist die Gate of Equanimity. Und der vierte ist der Denko-Roku, und das ist die Leben von 52 Zen-Meister in der Vergangenheit. Gibt auch mehr, gibt der Eiserne Fluter und so weiter, aber das sind die Hauptkoan, mit denen wir normalerweise beschäftigen. Und vor kurzem ist jetzt eine ganz neue Sammlung rausgekommen. Es heißt der verborgenes Licht, The Hidden Lamp. Und das ist ein bisschen spielt das Denko-Roku, was übersetzt heißt der Überlieferung, die Lampe, the Transmission of the Lamp. Und dies ist die erste Sammlung über Frauen, von Frauenmeisterinnen. Alle die anderen Sammlungen sind hauptsächlich von Männern. Da sind manchmal Frauen, die in die Geschichten sind, aber da sind keine Kommentare von Zen-Meisterinnen. Diese neue Sammlung ist das erste, wo 100 Zen-Geschichten aus China, Korea, Japan, Vietnam und 100 verschiedene moderne, hauptsächlich Zen-Meisterinnen, nicht alle, aber hauptsächlich aus der ganzen Welt, ein Koan, ein Kommentar. In Deutsch sind, das ist erst in Englisch ausgekommen, als es in Deutsch ausgekommen ist, habe ich mit der Verlegerin diskutiert und sie war auch total damit einverstanden, dass dazu die 100 kommen auch nochmal 16 deutschsprachige Lehrerinnen. So, da gibt es in die deutsche Ausgabe 116 Kommentaren, 16 davon Frauen, die im deutschsprachigen Raum unterrichten. Das ist etwas, die wir vielleicht im Moment nicht so begreifen, wie wichtig es ist, aber 500 Jahre in der Zukunft, wenn man spricht über die klassischen Koransammlungen, dann wird nicht nur die vier, was ich jetzt beschreibe, sondern wird ganz selbstverständlich die fünfte, die verborgenes Licht. Viele der Geschichten in der verborgenes Licht sind auch sehr alt, aber die waren noch nicht so bekannt. Wir leiden ein bisschen in englisch und europäischer Sprachraum an der Tatsache, dass es viel, viel mehr Literatur in Chinesisch und Japanisch, die nicht übersetzt ist, auch Koreanisch, die ganze asiatische Sprache. Die Tibetaner haben sich sehr klug gemacht über die letzten Jahrzehnte und haben auch wirklich Übersetzer ausgebildet, sodass der ganze tibetanische Literatur, die wahnsinnig groß, nach und nach übersetzt sein kann und auch digitalisiert sein kann. Aber kommt mehr und mehr, und als vor 20, 30 Jahren fangen auch westliche Akademiker und Akademikerinnen zu forschen, haben die sehr viele Schätze, sowohl Männerakademiker als auch Frauenakademiker haben dazu beigetragen, dass wir eine viel reichere Literatur haben von der Rolle von Frauen in die asiatischen buddhistischen Traditionen. Die waren einfach nicht übersetzt. In der alten Zeit waren viele Frauen analphabetisch. Die konnten nicht schreiben oder lesen, aber die konnten wunderbar predigen. Und wir wissen auch aus dem 7., 8., 9. Jahrhundert, dass in all diese Traditionen waren Frauenmeisterinnen, die auch Kloster geleitet hat, die auch Männer und Frauen ausgebildet haben. Und das kommt mehr und mehr am Licht. Und das ist wichtig, weil Frauen sind die Hälfte der Universum, so wie Männer. Und dazu kommt eine Balance jetzt in der buddhistischen Lehre, die wir vorher nicht so hatten. Und deswegen. Und es ist mir auch persönlich wichtig, weil ich finde, dass es ein so viele reichlich Geschichte und wichtige Lehrer, die dazu kommen. Und ich werde ab nächstes Jahr auch Koan-Studien machen mit diesem verborgenes Licht. Zusätzlich in, also alle meine Schüler werden die Fünf-Sammlung machen. So, hier ist eine Geschichte von einer modernen Zen-Frau, die viele glauben, ist eine der wichtigsten, nicht nur Frauenlehrer, sondern eine der wichtigsten Lehrer überhaupt im Zen in den 20. Jahrhundert. Ihr Name war Joko Beck, Charlotte Joko Beck. Die war eine Amerikanerin, die ist vor circa 5 Jahren gestorben im Alter von 92. Die ist relativ spät zum Zen gekommen. Die war so um die 45 und war alleinerziehende Mutter von 4 Kindern. Ihr Mann war geistlich krank, als die relativ jung war, und musste der Rest sein Leben in einem Anstalt leben. Sie musste arbeiten. Sie hat der ganze Zeit gearbeitet bis ihre Pensionierung als eine Art Abteilungsleiterin in einer Universität, und die hat auch zusätzlich Zen sehr intensiv praktiziert mit Meizumi Roshi, der Gründer meiner Tradition. Die ist eine Art Dharma-Tante zu mir, kann man sagen, meine Dharma-Aunt. Ich habe sie nie persönlich kennengelernt, aber es gibt ein sehr schönes Film über ihr. Und was ich finde so interessant an ihr, die war absolut bodenständig. She was two feet on the ground. Ich glaube, als Frau und alleinerziehende Mutter und also jemand, die arbeitet, man konnte nicht anders und auch das machen. She was a no bullshit teacher. Ja, also, she was kristallklar. Und manchmal, das tut auch ein bisschen weh, sagt ihr Schüler und Schülerin, die jetzt über sie schreiben und so weiter. Die war nicht gemein. Die hat einfach kein Baloney, ja, die toleriert. Hier kommt eine Geschichte über ihr, die jetzt, 500 Jahre von jetzt, wird als eine klassische Geschichte gesehen. Da muss ich auch sagen, dass jede Gruppe hat hat Geschichten über ihr Lehrer und Lehrerin. Ich meine, euch kennt das vielleicht auch, ja. Und ich fange an jetzt Geschichte über mich zu hören von meinen Schülern und Schülern. Okay. Jocko Beck hat einen Vortrag beendet und erkundigt sich, ob es noch Fragen gäbe. Ein junger Mann hob die Hand und fragt ganz unverblümt: Sind Sie erleuchtet? Ihr Antwort kommt prompt. Lachend sagt sie: Ich hoffe niemals, einen solchen Gedanken zu haben. That's it. Bist du erleuchtet? Er fragt ganz unverblümt. Ne? Ihr Antwort kommt prompt. Lachend sagt sie: Ich hoffe niemals, einen solchen Gedanken zu haben. So. Wenn man arbeitet mit diesem Chor, und ich werde Folgendes sagen: Du arbeitest nicht mit dem Koran, sondern es arbeitet mit dir. Ein ganz wichtiger Aspekt ist, wirklich zu identifizieren mit den Menschen in dem Koran. In diesem Fall, du musst den jungen Mann bekommen. Und vielleicht auch die alte Frau, alte weise Frau. Aber wenn wir das von der Perspektive der junge Mann und du fängst an, nicht über den jungen Mann zu denken, sondern der junge oder junge Person, ja, in dich hineinzusetzen. Er hat ein eigentlich ganz frisches, unverblümtes. Er wollte höchstwahrscheinlich nicht provozieren. Er wollte einfach ganz: Bist du erleuchtet? Ja? Aber was ist die Frage hinter der Frage? Ja? Was ist der Zustand dieser Person? Ob er jung oder alt, Mann oder Frau. Was liegt dahinter, der bringt ihn, so eine Frage zu stellen? Und das ist erstmal, was du angefragt bist, ermutigt bist, eingeladen bist, provoziert bist, wie es der Koran dich bewegt, ja? Und es kann sehr unterschiedlich sein. Manche finden es süß, manche finden es furchtbar. Manche finden es intelligent, manche finden es dumm. Egal wie du es findest, ist trotzdem, was geht hier los? Warum? Why? What is he asking? Und die Frage ist wirklich: Warum bist du hier? Und was ist deine Frage? Und oft, wenn wir erstmal sagen, okay, meine Frage ist das, meine Frage ist das, das ist oft nur, ja, ein Regenschirm über die wirkliche Frage. And to come on to your own question, man konnte das auch nennen dein Lebenskoran oder dein Dogen hat das genannt, dein Genjo-Koran. Das Koran, das alltägliches Leben. Welches Leben? Dein alltägliches Leben. Da fängt sein Praxis an. Über die Jahre habe ich selbst erfahren, dass es ist nicht, die Antworten sind nicht der Punkt. Viel hilfreicher für klares Verständnis ist, klare Fragen zu stellen. Die Kapazität, die Fragen zu identifizieren, die unter aller Schichten sind. Das ist oft eine Frage, die wir nicht vielleicht am Anfang nur ein ganz kurzes Blick davon haben. Und das ist wie eine kleine Mäuschen, ja, die so schnell ist, man sieht nur ein bisschen davon, ist schon weg. Ja. Ich habe eine Phobie mit Mäuschen. Echt. Ich war schon bei einem Cognitive Behavioral Therapeut, aber er hat gesagt, ich bin hoffnungslos. Er wollte mich in der U-Bahn von Düsseldorf nehmen, dass er Mäuse suchen soll. Ich habe ihm gesagt, nicht ganz nett. Nein. Okay, that's an understanding. Ist aber nicht so lustig, wenn eine da ist. Aber genau ist das so, weißt du? Manchmal, ich habe einen Bauernhof in Frankreich, ja, und manchmal, die sind natürlich da überall, egal wie viele Katzen und Hunde ich habe, und das nur in der Ecke. Das ist so wie die Frage. Sazen ist der Praxis, zu üben, in der Gegenwart von unseren Fragen zu sein. Aber erstmal zu nähren der Boden, sodass überhaupt erstmal ein kleiner Samen hochkommen kann und dann vielleicht blühen kann. Und wenn wir am Anfang sagen, und ich frage dich, was ist deine Frage, und kommst sofort, das ist oft nicht der Fall. Weil wir vertrauen uns oft nicht, diese Frage zu stellen. What is the question I wrote? He doesn't trust himself to ask. Und dann nochmal meine Frage. Was ist deine Frage? Wenn ich frage Leute, warum die kommen zur Meditationspraxis, ob das MBSR, Stressbewältigung durch Achtsamkeit Kurse, aber auch wenn ich Zen und Achtsamkeit unterrichte. Sehr oft Leute sagen, ich suche die Ruhe. Ich suche die Ruhe. Aber was damit gemeint ist, oft nicht so klar. Weil so oft die Unruhe ist basiert über was man nicht will. Dass man auch will ein Leben, der ruhig ist, der friedevoll ist, wo keine Probleme sind. Und da ist darunter eine Vorstellung, dass es kann so sein. Nur vielleicht ich habe die Unglück, dass es gerade nicht so ist. Aber das ist genau, wie Leben ist. Unverrechenbar, vergänglich, läuft nicht, wie wir es will. Kann ich so klar sehen, dass ich das sehen kann? Und nicht meinen Versuch mit verschiedenen Vorhängen und allem möglich, das anders zu machen. Oder zu versuchen, mit verschiedenen Kontrollmechanismen und so, dass es scheint, es so sein kann, wie ich will. Und der zweite Aspekt ist, bin ich bereit, die Verantwortung für meine Haltung und meine Perspektive zu übernehmen. Und es geht, es ist oft so missverstanden, weil es geht nicht um Schuld. Es geht nicht zu sagen, dass man falsch ist. Eigentlich, es geht hier mehr einfach zu anerkennen und annehmen, dass das Leben läuft, wie es läuft. Was ich damit arbeiten kann, ist meine Haltung dazu und meine Perspektive dazu. Und ein wichtiges ist erstmal der Realität zu nehmen und akzeptieren. Meine Frage, als ich zum Zen-Praxis gekommen bin, war eine Frage, die mir seit der Kindheit berührt hat. Und das war, und ich weiß nicht ganz genau, wann es war, aber ich weiß, es war, bevor ich 10 Jahre alt war. Wenn alles endet in Sterben, warum lebt man? What's the point of life, if it ends in death? Und ich habe ein bisschen Fehler gemacht in so einem jungen Alter, dass ich habe Leute wie Jean-Paul Sartre und Albert Camus gelesen. Ich glaube, ich war 11 in der Bibliothek und ich war anschließend nur vollkommen deprimiert. Und als ich viele Jahre später erfahren habe, dass Camus hat sich selbst umgebracht, ich habe gesagt, oh, ich verstehe warum. Aber in Wirklichkeit war ich nicht am Lachen. Es war für mich eine Frage. Ich hatte auch keine Begleitung. Meine Eltern waren wunderbare Leute, aber die waren aus relativ einfachen Verhältnissen und solchen Themen waren für sie. Die haben die gelebt, aber nicht darüber nachgedacht. Und dieses Perspektive, die wir haben, die wir dafür Verantwortung in der positivsten Sinn, okay? Ich meine das in ein proaktives Art und Weise, wenn wir das so nehmen kann, dass wie wir Sachen sehen, und das trifft jetzt gestern, was ich gesprochen habe, von dieses subjective bias, dass wir kreieren unsere Weltsicht. Wir nehmen raus, was wir wollen und was wir nicht haben wollen und sagen, so ist das. Aber wir haben einen ganz engen Blick. Und auch wenn diesen Blick wirklich führt zum Scheiß sein, ist das uns mindestens bekannt. Wir leben, wir lassen so viel raus, die dazu führen konnte, dass unser Blick und Perspektive viel weiter sein kann und breiter und stabiler. Na, gibt es Gründe, warum der Psychologie und Psychiatrie würden dich sagen, es gibt wahnsinnige Gründe dafür und die sind auch wichtig. Unsere Frühprägung und alles, was wir erlebt haben, tragen dazu, dass wir manchmal auch, nicht manchmal, sind so. Aber wir sind nicht Opfer unserer Geschichte. Und wenn wir die Ressourcen haben, und nicht jeder hat die Ressourcen, aber viele von uns haben die Ressourcen, ich meine Menschen, die vielleicht krank sind und so, aber trotzdem, was könnte das sein, wenn wir bereit, nicht das Weg, das Ausschließen zu gehen, sondern das Weg zu öffnen, zum die Realität und was ist. Und ich wollte euch eine kleine Geschichte erzählen darüber. Diese Geschichte war erzählt von einem Benediktiner Pater, Theophan Boyd, und handelt sich von einem jungen Mönch, der spät nachts in einem Kloster ankommt und dem Abt erklärt, dass er verzweifelt auf der Suche nach Erleuchtung ist. Der Abt rat ihm, sich doch erst einmal zur Nachtruhe zu begeben. Der junge Mönch lehnt dieses Entscheiden ab und bittet den Abt um eine Aufgabe für eine nachtliche Kontemplation in der Kapelle. So gab ihm der Abt die folgende Frage für die Nacht. Was lasse ich außen vor? Was lasse ich außen vor? Das war die Frage der abgibt der junge Mensch. Auf seine Suche nach der Antwort klopft der aufgewühlte Mönch an jeden Zelle und weckt alle Mönche mit seiner Frage. Was lasse ich außen vor? Und von jedem Mönch hört er die Antwort, mich. Schließlich werft sich der junge Mönch weinend auf die Erde und ruft, was lasse ich außen vor? Und die Erde antwortet, mich. Und so lauft er in die Nacht hinaus und ruft zum Mond hinauf. Was lasse ich außen vor? Und der Mond sagt, mich. Das ist auch ein wunderbares modernes Chor. Was lasse ich außen vor? Man kann sich vorstellen, der junge Mann in der Geschichte von Joko und dieser junge Mann sind vielleicht Cousin oder Bruder, aber sind die nicht alle Cousin, Bruder oder sogar wir selbst manchmal? Gerade kommt hoch für mich meine Art und Weise, Sachen außen zu lassen. Und ich hatte auch, als ich jünger war und vielleicht immer noch, eine Tendenz, dass wenn Sachen emotional schwierig waren, besonders mit meiner Tochter, dass ich einfach weggegangen bin. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. I gotta go. Oder ich muss an Kaff gehen. Oder ich muss zum Arbeit. Oder ich muss so. Ja? Es war nicht wahnsinnig schlimm. Ja, ich möchte nicht sagen, ich glaube, es war relativ normal im Verhalten. Aber in Wirklichkeit, es war auch mein Weg, die Schwierigkeiten zu entgehen, indem ich versucht, es nach außen zu lassen, nicht zu begegnen. Es ist eine wunderbare Frage, dich auch selbst zu fragen. What am I leaving out? Wenn du in einer Situation bist, wo auf einmal du merkst, etwas stimmt nicht, das. What are you not seeing? What are you not hearing? In Zen Practice, wir haben eine Meditationspraxis, in der wir üben, das Wahrnehmung von der gegenwärtigen Moment mit alles, was da drin ist. Und diese Praxis heißt Shikantaza. Shikantaza übersetzt man als just sitting, nur sitzen. Shikan, just, nur, Taza, sitting. für euch die MBSA gemacht hat, diese Mindfulness- oder Achtsamkeitstraining, man nennt das offenes Gewahrsein, aber ein besserer Begriff ist Choiceless Awareness, wahllose Aufmerksamkeit. Wenn ich sitze, das Praxis der Shikantaza, ich sitze ohne Fokussierung auf eine bestimmte Objekt. Manche von euch üben zum Beispiel Achtsamkeit auf dem Atmen. Man kann am Anfang einer Sitzperiode die Achtsamkeit auf dem Atmen tun, zu stabilisieren und zu ankommen. Aber Shikantaza ist dann nicht mehr auf eine bestimmte Objekt fokussiert zu sein, sondern den gegenwärtigen Moment, so wie es ist, wahrzunehmen. Und das entsteht aus verschiedenen Sachen. Es kann sein, dass du nimmst wahr plötzlich, dass du einen Gedanken hast. Oder du nimmst wahr eine körperliche Empfindung. Oder du nimmst wahr die Glocken gehen. Und dann vielleicht auch die Frage, ob das stört dich oder nicht. Welche Gedanken kommt, welche Gefühle kommt. Oder man merkt auf einmal, man hört ein Geräusch. Oder man merkt ein Zittern in den Knie. Ja? So, es ist eine Haltung des vollkommen Präsentsein, aber wahllos. Man wählt nicht ein Objekt, sondern man einfach sitzt in der Gegenwart von alles. Am Anfang, wir sagen, die Shikantaza ist der schwerste Praxis und gleichzeitig ist es der Essenz, weil es ist nicht nur ein Zweck zum etwas, sondern es ist die Manifestierung von vollkommen gegenwärtige Präsenz zum Besitz. Und damit kommen wir in Kontakt mit einer Kapazität, die wir haben, wahllos und vollkommen präsent und frei. Es ist eine Art Unkonditionierung. Eine Art Unkonditionierung, eine Art mit Subjective Bias nicht mehr davon beeinflusst zu sein, im Hintergrund. Oft laufen so viele Sachen im Hintergrund. In Shikantaza Praxis gibt es keinen Hintergrund. Es gibt nur von Moment zu Moment zu Moment. Und am Anfang ist es hilfreich, das nur so zeitweise zu praktizieren. Vielleicht 5 Minuten in einer Sitzperiode. Einfach, ich öffne mich, ich sitze hier ohne Objekt. Und die interessante Sache an Shikantaza ist, dass man kann das nicht falsch machen. Weil alles, was du wahrnimmst, ist, was du wahrnimmst. Was es baut, was es unterstützt, ist ein ganz großes, großes Vertrauen über die Jahre, die man übt. It develops a bedingungsloses Vertrauen in dem Moment. Und in sich selbst in dem Moment sein zu können. Und es heißt nicht, dass man dann nicht Zeiten hat, wenn man doch etwas außen vorlassen will. Aber es bringt uns in Kontakt mit einer Kapazität, die wir haben als Menschen. Und jeder Mensch hat das. In hier und jetzt zu sein. Und nicht getrieben zu werden, sondern zu leben und da präsent zu sein. Es gibt einen klassischen Text von 606 BC, das zeigt vielleicht in bessere Worte als meine, was damit gemeint ist. Es heißt Sin Sin Ming, Einprägung des Vertrauens in den Geist. Der höchste Weg ist unbeschwert. Weise nur alle Wahl zurück. Nur ohne Abneigung und ohne Vorliebe verstehst du wirklich die klare Lehre. Um Haaresbreite abwichen und Himmel und Erde klaffen auseinander. Um es vor dir zu sehen, lass los davor und dagegen. Genau das ist das Übel im Mark. Bleibt das Geheimnis unbekannt, vergebliche Mühe um friedesvolles Denken. Vollendet ist es wie die große Lehre, ohne Mangel, ohne Überfluss. Durch Annehmen und Ablehnen wird die Fülle nicht erreicht. So, was hat das mit Erleuchtung zu tun? Well, ich ende mit der Titel von Joko Becks zweiten Buch, der vielleicht eine Antwort auf das Frage ist. Der Titel von ihr zweites Buch war Nothing Special. Nothing Special. Nichts Besonderes.